Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 12. September. Heute geht es bei uns um Folgendes. Warum deponiert die Schweiz ihre sämtlichen atomaren Risiken direkt an der deutschen Grenze?
Denken Sie einfach einmal, wie es umgekehrt wäre. Stellen Sie sich vor, die Schweiz würde aus der Nutzung der Atomenergie aussteigen und Deutschland würde alle seine atomaren Risiken an der Schweizer Grenze ballen.
Axel Mayer, jahrzehntelange Kämpfer gegen die Atomkraft, plädiert für eine ganz andere Lösung, nämlich eine internationale. Und Einkommen, AHV oder berufliche Vorsorge, wo man hinschaut, klafft der Gender Gap.
Wir haben über 40% Einkommensunterschiede bei den Geschlechtern und über 34% Rentenlücke. Und diese Rentenlücke ist in den letzten 8 Jahren sogar noch leicht größer geworden, anstatt gesunken.
Und was macht das Parlament? Es will die AHV zusammenstreichen und vertagt die dringliche Revision der beruflichen Vorsorge. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Langfristig sei das Gestein hier am geeignetsten. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, kurz NAGRA, gab heute offiziell bekannt, was schon am Wochenende publik wurde. Im Gebiet nördlich Lägeren soll der Schweizer Atommüll unter dem Boden verschwinden. Der Eingang zum Tiefenlager soll in der Zürcher Gemeinde Stadl liegen. Die Verpackungsanlagen für den radioaktiven Abfall plant die NAGRA beim bereits bestehenden Zwischenlager in Würrelingen im Kanton Aargau. Nun erarbeitet die NAGRA sogenannte Rahmenbewilligungsgesuche, die sie beim Bund einreicht. Anschließend prüfen die Behörden die Gesuche, bevor dann der Bundesrat und das Parlament darüber entscheiden. Kommt ein Referendum zustande, hat das Schweizer Stimmvolk das letzte Wort. Bis die ersten Abfälle eingelagert werden, dauert es noch rund 30 Jahre. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Immer weniger leere Wohnungen. Wie das Bundesamt für Statistik heute mitteilt, liege die Leerwohnungsziffer derzeit bei 1,3%. In der Schweiz seien demnach rund 60.000 Wohnungen und Einfamilienhäuser nicht bewohnt. Letztes Jahr seien es noch 70.000 gewesen. Vor allem in den Regionen Tessin und Ostschweiz sei die Anzahl leerer Wohnungen zurückgegangen. In den Kantonen Jura und Basel-Stadt gäbe es hingegen mehr Leerstand als noch vor einem Jahr. Gleich 2 Skandale in Sachen Nutztierhaltung machte Tier im Fokus am Wochenende publik. Einerseits berichtet die Tierrechtsorganisation über einen Zuchtbetrieb für Mastbullis. Die Hühner dieser Rasse sind so gezüchtet, dass sie innerhalb von 35 Tagen das Schlachtgewicht erreichen. Damit solche Hühner jedoch überhaupt geschlechtsreif werden, müssen sie länger leben. Elterntiere werden deswegen nur mit einem Drittel der normalen Menge gefüttert, damit sie nicht vorzeitig verfetten. Auch berichtet Tier im Fokus über einen Schweinezuchtbetrieb im Kanton Waadt, bei welchem unter anderem tote Tiere nicht weggeräumt wurden. Dieser Betrieb trage sogar das staatliche Label für besonders tierfreundliche Stallhaltung. In Schweden fanden am Wochenende Parlamentswahlen statt. Nach der Auszählung von 3/4 der Stimmen liege der konservative Block knapp vorne. Mit dabei in diesem Block sind auch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Ein definitives Wahlergebnis werde frühestens am Mittwoch vorliegen, schreibt die Zeitung Der Bund. Tausende Menschen sind gestern in Belgrad auf die Straße gegangen, um gegen eine LGBTQ-Woche zu demonstrieren. Ab heute sollte in der serbischen Hauptstadt die Europride stattfinden, eine Veranstaltungsreihe, die seit 30 Jahren jeden Sommer in einem anderen europäischen Land organisiert wird. Die OrganisatorInnen der Pride hatten trotz Gegendemonstration an ihren Plänen fest. Rund 50 Millionen Menschen weltweit leben in Zwangsarbeit. Das zeigt eine heute veröffentlichte Studie verschiedener UNO-Gremien. Die Zahl sei in den vergangenen 5 Jahren deutlich angestiegen. Ein Viertel der Betroffenen werde zu Prostitution gezwungen. Andere müssen beispielsweise im Landwirtschaftssektor arbeiten. Und noch zum Wetter. Der morgige Dienstag wird sehr schön, bei Temperaturen von bis zu 28 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, gelegentlich aber auch Regengüssen und Gewittern. Am Mittwoch bei 26 Grad, am Donnerstag noch bei 22 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wohin mit dem radioaktiven Müll? Jahrzehntelang suchte die Schweiz nach einem möglichen Endlager für ihre radioaktiven Abfälle. Heute nun ist die Wahl der Qual offiziell kommuniziert worden. Die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, gab ihren Standortentscheid bekannt. Sie entschied sich für das Gebiet nördlich Lägeren im Kanton Zürich. Für die deutschen Nachbarn ist dies auf gut Schweizerdeutsch Hans was Heidi. Denn alle drei von der NAGRA überprüften Standorte befinden sich in unmittelbarer Nähe der deutschen Grenze. Wilmaral sprach mit Axel Mayer, er ist Geschäftsführer der Mitweltstiftung Oberrhein und Vorstandsmitglied des Trinationalen Atomschutzverbandes TRAS von der Schweiz, Deutschland und Frankreich.
Axel Mayer, die NAGRA untersuchte drei mögliche Standorte für die künftige Endlagerung von radioaktiven Abfällen in der Schweiz. Alle drei befinden sich nahe an der deutschen Grenze. Dementsprechend intensiv beobachtet auch die deutsche Öffentlichkeit die Debatten in der Schweiz. Dementsprechend kritisch war auch die atomkritische Umweltbewegung in, vor allem in Süddeutschland. Sie kritisieren, die Schweiz balle ihre sämtlichen atomaren Risiken an der deutschen Grenze. Können Sie das ausführen?
Denken Sie einfach einmal, wie es umgekehrt wäre. Stellen Sie sich vor, die Schweiz würde aus der Nutzung der Atomenergie aussteigen und Deutschland würde alle seine atomaren Risiken an der Schweizer Grenze ballen. Die Situation ist einfach die, dass es in der Schweiz im Moment noch 4 Atomreaktoren gibt. Davon sind 3 in Grenznähe am Hochrhein, darunter das älteste Atomkraftwerk der Welt in Betznau. Wir haben in der Grenznähe in Würenlingen das atomare Zwischenlager der Schweiz. Der gesamte Schweizer Atommüll der letzten Jahre und Jahrzehnte in extrem schlecht gesicherten Lagern. Und wohin kommt jetzt das atomare Endlager der Schweiz? Wieder einmal in Grenznähe.
Diese Zwischenlager, die sollen jetzt ja nicht ganz kurzfristig, mittelfristig aufgehoben werden. Die NAGRA begründet ja den Entscheid für die Nordschweiz mit dem Gestein. Sie kam nach vertieften Abklärungen zum Schluss, dass eine sichere Endlagerung nur dort möglich sei. Aus Deutschland, vor allem aus Baden-Württemberg auch, war jetzt zu lesen in den Medien, dass auch PolitikerInnen sich dementsprechend äußern. Ja, wenn es dort sicher sei, dann werde man das akzeptieren. Was halten Sie von dieser Haltung?
Es ist ganz selbstverständlich, dass wir für den angerichteten Schaden ein sicheres Atommülllager brauchen. Die Schweiz und Deutschland, wir haben eine Generation lang diese Hochrisikotechnologie genutzt und wir haben dabei Atommüll produziert, der 33.000 Generationen, 1 Million Jahre von den Menschen ferngehalten werden muss. Und deswegen überhaupt keine Frage, wir brauchen ein möglichst sicheres Endlager, aber die Zweifel bleiben, ob sich so ein Endlager zumindest für 1 Million Jahre in der kleinen Schweiz findet. Wenn ich so als Südbadener in die Schweiz schaue, dann fallen mir zuerst einmal die Alpen ein. Die Alpen sind ein relativ junges Gebirge, sie wachsen noch. In einem wachsenden Gebirge gibt es Risse, Klüfte, Spalten. Dort kann man keinen Atommüll für 1 Million Jahre lagern.
Wegen der Nähe zu Deutschland hat die Bundesregierung ja auch eine Expertengruppe finanziert, sie hat eine Koordinationsstelle finanziert, gemeinsam mit dem Bundesland Baden-Württemberg, damit eben auch die Interessen der deutschen Gemeinden in Grenznähe nicht vergessen gehen. Wie beurteilen Sie deren Arbeit?
Also was ich mit großer Faszination sehe, sind die perfekten Durchsetzungsstrategien für ein atomares Endlager. Ich war hier immer konfrontiert mit den Durchsetzungsstrategien für Atomkraft in Deutschland, in Frankreich und in der Schweiz. Und was ich immer wieder mit Faszination sehe, ist, wie perfekt so etwas in der Schweiz organisiert wird. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass es eher um die Illusion von Beteiligung ging. Das heißt, die Umweltbewegung hat sich relativ früh darauf eingelassen, in diese Debatte einzusteigen und sie wurde über den Tisch gezogen. Was in der Schweiz immer wieder perfekt gelingt, ist die Illusion, Beteiligung zu schaffen. Je direkter die Demokratie, desto besser die Durchsetzungsstrategien.
Axel Meyer, Sie haben es gesagt, jedes Land, das Atommüll produziert, soll auch für die Endlagerung zuständig sein. Gleichzeitig aber plädieren Sie in Ihrem Kommentar für eine internationale Lösung, weil der Atommüll die Nationalstaaten eben höchstwahrscheinlich überdauert. Wie stellen Sie sich das konkret vor?
Also wir haben das da in Deutschland eine ganz einschneidende Erfahrung gemacht. Es gab ja diese innerdeutsche Grenze zwischen der früheren DDR und zwischen Westdeutschland. Und da gab es eine Ecke, da hat der kapitalistische Westen weit in den Roten Osten hineingeragt. Dorthin sollte unser Atommülllager in Gorleben. Und dann gab es eine Ecke, da hat der Rote Osten weit zu uns hereingeragt. Raten Sie einmal, was dort geplant war, das atomare Endlager der DDR in Morsleben. Diese Grenze gibt es nicht mehr. Und deswegen müssen wir einfach schauen, Atommüll hat eine längere Halbwertszeit als Nationalstaaten und deswegen brauchen wir eine gute Geologie. Diese Argumentation von mir ist natürlich, die öffnet die Büchse der Pandora, weil dann sagen alle, wir lagern den Atommüll einfach dort, wo es am billigsten ist, in Russland oder an anderen Stellen. Auf das darf es nicht herauslaufen. In der Schweiz sind die Opalinus-Tonschichten 100 Meter dünn, vielleicht auch 110 Meter dünn. In Norddeutschland gibt es 600 Meter dicke Opalinus-Tonschichten. Es wird extrem schwierig werden, den Menschen in Norddeutschland den Schweizer Atommüll unterzujubeln. Aber wir sind einfach nicht in der Lage, als Menschen ein Atommülllager zu denken für 1 Million Jahre. Und deswegen brauchen wir eine gute Geologie und dürfen uns dabei nicht von Nationalstaatsgrenzen beeinflussen lassen.
Axel Meyer ist Geschäftsführer der Mitweltstiftung Oberrhein und Vorstandsmitglied des Trinationalen Atomschutzverbandes TRAS von der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Gegen Atomkraft macht sich auch diese japanische Band stark. Ihr sind Ranking and Dub Anu Band mit You Can't See It and You Can't Smell It Either.
大変だ大変だ大変だニュークリア大変だ大変だ大変事故ったら大変だ大変だ大変だ大変だ福島大変だ大変だ大変やらかした放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない一度じ来れば大パニック沈没寸前のタイタニック チェルノブイリ今じゃゴースト団罪もない子供が甲状腺がん初めまして噂のプルトニウム安全神は福島で終わるもう食べられなくなる農作物どこまでいつまで汚染される放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない例えばカダフィ オバマ、サルコジ、ベルルスコーニ広瀬隆、ランキタクシー、総理大臣、阪神巨人推進派反対派、東電関電、南電関電男女、女、朝日文春、エビスキリン白人黒人声優代表、豊谷さん、ジャクイラン放射の強い、放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない 放射の怖い放射のやばい見えない匂わない誰も逃げられない例えばビヨンセペヨンジュンエイリアンアンパンマンウルトラセブンレベルセブンダブアイヌバンドグリーンアイランドソフトバンクハードパンク松ピーキヨシ松ピーヒトシザクマクゴジラモスラポリスコソドロ社長先生マイコマイコハンタモリタケシ松屋
は好きや方様放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない放射の怖い放射のやばい見えない匂わない誰も逃げられない放射の食らって死んじゃうなんていやいやよダダ漏れなのに止められないなんていやいやよ生まれてくる子供に恨まれるなんていやいやよ豊かで不健康な暮らしなんていやいやよ放射能で愛が強まるか放射能で賢くなれるか放射能で戦争なくなるか放射能で笑顔がこぼれるか放射能強い放射能偉い誰も差別しない誰にも負けない放射能怖い放射能やばい見えない匂わない誰も逃げられない見えない匂わない誰も逃げられない見えない匂わない誰も逃げられない見えない匂わない誰も逃げられない逃げられない逃げられない逃げられない逃げられないニュークリア逃げられない逃げられない逃げられない事故ったら逃げられない逃げられない逃げられない逃げられないニュークリア逃げられない逃げられない逃げられない事故ったら安全だ安全だ安全だ安全だニュークリア安全だ安全だ安全事故らなきゃ安全だ安全だ安全だ安全だニュークリア安全だ安全だ安全なくなればなくなればなくなればなくなればか
Rabe Info.
Die Schweiz gehört europaweit zu den SpitzenreiterInnen. Ein Grund zum Feiern ist das allerdings nicht, denn es geht hier um den Gender Gap, die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei Einkommen und Renten. Einkommen und Renten der Frauen sind in der Schweiz im Schnitt immer noch massiv tiefer als diejenigen der Männer. Bei der Gleichberechtigung liegt hierzulande offensichtlich einiges im Argen und die Meldungen von letzter Woche lassen wenig Hoffnung aufkeimen, dass sich daran nächstens etwas ändern wird. Im Gegenteil. Wilma Rahl berichtet.
In der Schweiz klafft der Gender Gap. Im Jahr 2020 verdienten Frauen im Schnitt über 40% weniger als Männer und erhielten im Schnitt somit auch viel weniger Rente, nämlich 34% weniger, Tendenz steigend. Das zeigt der Mitte letzter Woche vom Bundesrat verabschiedete Bericht zum Gender Overall Earnings Gap. Die Erkenntnisse des Berichts seien sehr deutlich, sagt Gabriela Medici. Sie ist Zentralsekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, zuständig für Sozialpolitik.
Das heißt, wir haben eine schwierige Situation und wir brauchen dringend eine Verbesserung der Frauenrentensituation. Wir brauchen eigentlich, es geht nicht mal nur um Frauen, sondern wir brauchen eine Altersvorsorge, die funktioniert für jene Personen, die Kinder hatten und die eigentlich dank den Kindern ja auch mit beigetragen haben zur zukünftigen Sicherung der AHV. Aber gerade weil sie das getan haben, haben sie heute schlechte Renten. Das trifft Frauen, das trifft Ehepaare.
Und genau hier wollen Bundesrat und Parlament mit der AHV-21-Reform erneut den Rotstift ansetzen. Die AHV-21-Reform, über die wir Ende September abstimmen, sorge für eine weitere Verschlechterung der Rentensituation von Frauen und Ehepaaren, wo mindestens eine Person eine Frau ist.
Es gibt einen Rentenabbau in der Größenordnung von 26'000 Franken lebenslänglich oder 100 Franken weniger AHV-Rente pro Monat. Und das auf eine sehr schwierige Situation. Heute ist die mittlere AHV-Rente 1'800 Franken. Davon kann niemand leben in der Schweiz. Und obwohl die Verfassung seit 50 Jahren verspricht, dass man mit der AHV die Existenzsicherung garantiert haben soll im Alter, hätten wir mit AHV-21 das allererste Mal in der Geschichte die Situation, dass die AHV verschlechtert würde, anstatt verbessert.
Dass wir ein Problem haben mit zu tiefen Frauenrenten, das haben mittlerweile sämtliche Parteien anerkannt. Bei den Lösungsvorschlägen aber driften links und rechts weit auseinander. Die Bürgerlichen sind überzeugt, das Frauenrentenproblem lasse sich nicht über die AHV lösen, man müsse bei der beruflichen Vorsorge ansetzen. Dem widersprechen Linksparteien und Gewerkschaften. Gabriela Medici vom Gewerkschaftsbund.
In der AHV sind wir alle versichert. Und das bekommen auch 99% der Bevölkerung hat eine AHV-Rente. Der Zugang funktioniert und 92% der Bevölkerung, also die übergroße Mehrheit aller Personen, erhält mehr aus der AHV, als sie je einbezahlen muss. Weil wir hier eine große Solidarität haben, weil die Personen mit sehr hohen Löhnen, Millionen Boni, die finanzieren die Renten von Personen mit normalen Löhnen mit.
Ganz anders sei das bei der beruflichen Vorsorge, betont Gabriela Medici. Dort gäbe es eine ganze Reihe von Problemen, angefangen beim Zugang. Ein Drittel aller Frauen hätten überhaupt keine Pensionskasse. Und selbst fast 20% der Männer hätten keine.
Wir haben kaum Garantien. Es gibt keine Sicherheit, wie viel Rente herauskommen wird. Und wir sehen es, die Renten in der zweiten Säule, die sinken, und zwar drastisch. Wer vor 5 Jahren ging, hatte 200 Franken mehr pro Monat Pensionskassenrente, als wer letztes Jahr ging. Und das wird so weitergehen. Hinzu kommt, wir haben keinen Teuerungsausgleich. Also in der zweiten Säule, wir haben Geldabflüsse und keine sicheren Renten und schließen schon einen Großteil der Bevölkerung aus. Das sind alles Probleme, die wir nicht haben in der ersten Säule, und deshalb müssen wir die AHV stärken.
Die Bürgerlichen ihrerseits setzen stattdessen auf die berufliche Vorsorge. Immer wieder betonten sie im aktuellen Abstimmungskampf, man müsse die AHV-21-Reform jetzt annehmen, um die angeblichen Löcher zu stopfen. Dafür werde das Parlament dann bei der Reform der beruflichen Vorsorge stärker an die Frauen denken. Nun, daraus ist zumindest vorerst offensichtlich nichts geworden. Ende letzter Woche entschied die Ständerätliche Kommission für soziale Sicherheit, die dringend notwendige BVG-Reform, die Reform der beruflichen Vorsorge, zu verschieben auf die nächste Session. Gabriela Medici.
Ja, das bestätigt einfach das, was wir schon seit langem befürchten, nämlich, dass wir während der AHV-Debatte jetzt ständig hören, die Probleme der Frauenrenten sei zwar anerkannt, aber lösen will man das nicht in der ersten, sondern in der zweiten Säule. Und jetzt, was geschieht? In der zweiten Säule droht entweder eine Verzögerung oder aber vielleicht sogar gar keine Reform.
Es lag zwar ein Kompromissvorschlag vor im Parlament, ausgehandelt von den SozialpartnerInnen.
Der Kompromissvorschlag hätte den großen Vorteil gehabt, dass er die Renten von Personen mit Teilzeitanstellungen, mit tiefen Löhnen, direkt verbessert hätte, und zwar umgehend. Und aber gleichzeitig auch längerfristig dafür gesorgt hätte, dass das System besser funktionieren würde, modernisiert worden wäre. Und diese Solidarität, die damit aber dringend verbunden war, die war dem Parlament, dem bürgerlichen Parlament, ein Dorn im Auge von Anfang an.
Deshalb wird die Reform der beruflichen Vorsorge nun erneut verschoben auf die nächste Session. Ob hier am Ende doch noch etwas Gangbares rauskommt? Gabriela Medici ist skeptisch.
Ja, wir werden sehen. Im Kommuniqué der Kommission gibt es ein Bekenntnis, dass man dann schon irgendwann etwas tun will. Aber ehrlicherweise, das Parlament kennt den Vorschlag der Sozialpartner seit 3 Jahren. Seit über einem Jahr ist es in Diskussion. Und der Nationalrat hat schon beschlossen, dass er nichts davon wissen will. Er hat Rentenkürzungen beschlossen im Umfang von bis zu 12%, und Teilzeitbeschäftigte würden gerade wieder in die Falle treten mit dem Nationalratsbeschluss. Der Ständerat ist jetzt seit Januar dran, und auch hier sehen wir einfach keine Entwicklung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas besser werden wird in den nächsten Wochen, erst recht, wenn der Abbau in der AHV gelingen sollte, der ist verschwindend klein.
Das letzte Wort zur AHV-21-Reform hat das Schweizer Stimmvolk am 25. September.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Montag, den 12. September. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilma Rall, und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.